Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Ja, grüß euch, herzlich willkommen bei Freitag in der Arena. Mein Name ist Tom Rottenberg und das ist der Klima-, Öko- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Freitag in der Arena hat ja schon Tradition und ebenso traditionell begrüße ich jetzt den eigentlichen Moderator, den Gastgeber, Ulrich Streibel, den CEO der Ökostrom AG.
Hallo Ulrich. Hallo Tom und hallo an alle von euch, die hier draußen zuschaut und zuhört. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei Freitag in der Arena. Wir sprechen wieder über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute tun wir das wieder mit einem Wissenschaftler, mit dem Daniel Hubmann. Willkommen Daniel, du bist am Institut für angewandte Systemanalyse, beschäftigst dich mit Klimaveränderung und wir freuen uns sehr, mit dir heute zu sprechen.
Danke für die Einladung. Mein Name ist Daniel Hubmann, ich bin Wissenschaftler am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Luxemburg und ich beschäftige mich mit Szenarien und Transformationspfaden hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft.
Daniel, du bist einer der Mitautoren des sogenannten IPCC-Berichts. IPCC ist simpel übersetzt der Weltklimarat und diese Publikation ist zumindest nach meiner Einschätzung die wichtigste Publikation, die es gibt zu Klimafolgen und Klimaveränderung. Erzähl uns einfach ein bisschen, was ist dieser Bericht, was steht da im Groben drin, was ist deine Rolle dabei?
Dieser Bericht fasst die wissenschaftliche Evidenz, das Wissen, das wir haben über Klimaveränderung, Klimawandel und auch über die Maßnahmen, was wir tun können dagegen, zusammen, bereitet das auf für die Gesellschaft, für politische EntscheidungsträgerInnen, damit die dann auf Basis dieser Informationen Entscheidungen treffen können. Das funktioniert so, läuft in mehreren Runden, alle 7 Jahre kommt ein großer IPCC-Bericht heraus. Das sind ungefähr 10.000 Seiten, hunderte von WissenschaftlerInnen, die da mitarbeiten und die gesamte wissenschaftliche Literatur aufbereiten und zusammenfassen und evaluieren, um daraus dann Handlungsmöglichkeiten aufzubereiten und zu kommunizieren.
Die erste Frage, ich bin Journalist, ich bin gewohnt, ein bisschen mehr als nur die, die Zusammenfassungen zu lesen. Ich weiß aber, dass Politiker und Politikerinnen oft nur für 3 Sekunden Zeit im Fernsehen haben. Wer soll 10.000 Seiten lesen, die auch verstehen und dann auch noch so kommunizieren, dass Menschen jetzt nicht wie du, sondern Menschen wie ich auch verstehen, worum es da geht?
Also das ist eine gute Frage. Wie können wir dieses ganze Wissen aufbereiten? Und es gibt dann auch tatsächlich eine Zusammenfassung für politische EntscheidungsträgerInnen, die dann aus diesen Zehntausenden von Seiten ein paar hundert machen. Das heißt, das ist etwas, das dann doch hoffentlich verständlicher ist. Und in der Öffentlichkeit bleiben dann meistens 3, 4 High-Level-Statements über einige Grafiken, die wir dann versuchen, diese 10.000 Seiten auf die wesentlichen Kernbotschaften runterzubrechen.
Vielleicht bleiben wir gleich bei den wenigen Kernbotschaften. Kannst du uns in 3, 4, 5 Sätzen erzählen, was sind die allerwichtigsten Aussagen dieses Berichts?
Die allerwichtigste Aussage ist, Klimawandel passiert, menschengemachte Emissionen sind dafür verantwortlich, zu 100%. Alle anderen Erklärungsmöglichkeiten, die man gibt, Sonnenaktivität, Vulkane etc., sind es nicht. Es sind unsere Emissionen, Punkt. Das ist so sehr bewiesen, wie man etwas in der Wissenschaft bewiesen haben kann.
Jetzt wissen wir ja auch aus dem Bericht oder aus der Evidenz, die es da herum gibt, dass wir mit dieser menschengemachten Klimaveränderung erstmals in einem unglaublichen Maße eine 10.000-jährige Zeit verlassen, in der die Temperatur relativ stabil ist. Und das ist ja auch die Zeit, in der sich das menschliche Leben so entwickelt hat, wie wir es heute kennen. Wie stark ist denn der Ausbruch nach oben? Reden wir da von 1,5 Grad, von 2 Grad, von 5 Grad? Da hört man ja Verschiedenes. Wie stark ist er?
Ja, das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, die du ansprichst. Wir haben von der globalen Durchschnittstemperatur ja keine Vorstellung. Wir sehen, im Sommer hat es 35, 40 Grad und jetzt friert es gerade draußen. Also Temperatur, Grad, das ist etwas, was für uns, wo unser persönliches Erleben nicht zu dem passt, was dann in den Modellen diese globale Durchschnittstemperatur ist. Deswegen die Frage, die ich da gerne stelle, ist, was glauben ZuhörerInnen heute, um wie viel sich die globale Durchschnittstemperatur in den letzten 10.000 Jahren, wie du gesagt hast, verändert hat. Und die Antwort ist ein halbes Grad rauf und runter. Also über die letzten 10.000 Jahre war unsere globale Durchschnittstemperatur quasi konstant. Und wir stehen jetzt bereits bei 1,2 Grad Erhitzung. Also wir sind jetzt gerade schon doppelt so weit aus diesem normalen Band der Variabilität raus, wie wir uns in den letzten 10.000 Jahren, seit es in Mesopotamien die erste Hochkultur gegeben hat, bewegt haben. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, also wenn wir einfach die Politikmaßnahmen, die schon beschlossen wurden, mal umsetzen und dann schauen, dann werden wir bei etwa 3 Grad Erhitzung im globalen Durchschnitt landen. Also 0,5 Grad ist das, was sich die Temperatur in den letzten 10.000 Jahren verändert hat. Und wir stehen bei 3 Grad. Also wir sind weit weg von allem, was die Menschheit, unsere Zivilisation erlebt hat.
Jetzt ist es ja für Österreich, wenn ich das richtig verstehe, deutlich, deutlich schlimmer.
Richtig. Globaler Durchschnittstemperaturerhitzung ist bei 1,2 Grad. In Österreich im letzten Sommer hatten wir eine Erhitzung von 3 Grad über dem langfristigen Durchschnitt. Das liegt daran, dass ganz banal gesagt ein großer Teil der Erdoberfläche Wasser ist. Wasser erhitzt sich langsamer als Land. Das heißt, über dem Land ist es auf jeden Fall schon einmal schneller, heißer als das, was dieser globale Durchschnitt uns zeigt. Österreich ist dann aufgrund dieser geografischen Lage inmitten eines Kontinents auch noch stärker davon betroffen. Und wir haben jetzt schon ungefähr das Doppelte an Erhitzung als das, was diese globale Durchschnittstemperatur suggeriert.
Also das heißt, weltweit steigt die Temperatur um ungefähr 3 Grad, wenn wir so weitermachen, wie wir tun, und in Österreich ungefähr um 6.
Sagen wir zwischen 4 und 6 Grad, das ist so die Bandbreite, wo sich die Klimamodelle derzeit einpendeln.
Und bis wann?
Das hängt davon ab, wie schnell wir unsere Emissionen reduzieren. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann in den nächsten 10, 15 Jahren, dass wir das 2 Grad Limit durchbrechen.
Also Pariser Klimaziele
sind dann
durch, kann man vergessen.
Ich frage jetzt mal so von außen rein, das ist eine Horrorvision, die du erzählst. Es ist eine Vision, die wir auch immer wieder gehört haben. Und trotzdem sitzen wir hier komplett entspannt und reden darüber, so wie über die Frage, welche Farbe soll mein nächstes Auto haben. Warum bleiben wir so ruhig, wenn wir über sowas reden?
Da möchte ich jetzt einhaken. Du hast ja gefragt, was sind die Hauptbotschaften des IPCC-Berichts? Und die zweite Hauptbotschaft, die ich jetzt auspacken möchte, ist, wir haben alle Handlungsoptionen. Wir brauchen jetzt nicht in katastrophale Vorstellungen verfallen. Wir haben alle Technologien, um in den nächsten 8 Jahren unsere Emissionen zu halbieren und auf einen Pfad zu kommen, der uns bei 1,5 Grad stabilisiert. Wir haben diese Optionen. Das ist erneuerbare Energie, eh klar. Das sind Wärmepumpen, eh klar. Das ist ein verändertes Mobilitätsverhalten. Weniger Autofahren, mehr mit dem Fahrrad, mehr Öffis. Eh offensichtlich. Es ist ein verändertes Verhalten, weniger Fleischkonsum, mehr nachhaltige Produkte etc. All diese Sachen, das weiß man ja. Das ist jetzt auch nicht besonders schwer, das zu sagen. Es ist schwer, es dann im täglichen Leben umzusetzen.
Und warum setzen wir es nicht um? Warum sitzen wir und setzen nicht?
Ja, wir setzen, glaube ich, um. Wir bilden Bewusstsein, dadurch, dass ihr diesen Podcast macht, dadurch, dass ich hier sitze und mit euch drüber rede. Und ich hoffe, dass diese Bewusstseinsbildung ein Teil hin zu dieser Lösung ist. Aber man muss auch anerkennen, dass die Strukturen unserer Gesellschaft so sind, dass es sehr schwierig ist, diese Lösungen umzusetzen. Beispiel, das ich gebracht habe, aktive Mobilität mit dem Fahrradfahren, kann ich nur machen, wenn es sichere Radfahrinfrastruktur gibt, also Radwege. Nicht ein Streifen und ein bisschen Farbe am Boden, sondern da muss etwas sein, wo sich viele Menschen sicher fühlen, dann machen sie das. Öffis, eh klar, ich kann nur mit dem Bus fahren, wenn der Bus auch in jedes Dorf so oft fährt, dass ich es tut. Also wir brauchen einen Strukturwandel, einen gesellschaftlichen, einen politischen Wandel, der es uns allen einfacher macht, diese Verhaltensänderungen auch tatsächlich umzusetzen.
Ulrich, hast du das Gefühl, dass die Strukturveränderungen in einem Tempo passieren, dass wir innerhalb der 10, 15 Jahren, von denen der Daniel gesprochen hat, vielleicht doch noch auch irgendwie das Ruder rumreißen können, dass vielleicht die Auswirkungen der Klimakatastrophe nicht so katastrophal sind? Also die Strukturveränderung braucht ja auch Zeit. Haben wir die überhaupt noch?
Ich glaube, wir können alle beobachten, dass die Strukturveränderungen viel zu langsam gehen. Und das beginnt immer mit Erkenntnis. Und wenn ich heute in die aktuelle Tagespolitik schaue, dann fehlt mir dort die Erkenntnis, die ehrliche Erkenntnis. Das sehen wir an den mitgestaltenden Parteien. Sobald Proteste sind, sich Menschen, das haben wir ja gerade, für den Klimaschutz auf die Straße begeben und sich dort festkleben, ist nicht die Überlegung, naja, vielleicht haben Sie ja recht und ich müsste als Politiker oder Politikerin etwas tun, um tatsächlich dieser berechtigten Forderung nachzukommen, sondern die Reaktion ist, die müssen wir bestrafen. Das Gute ist, diejenigen, die das gesagt haben, wir müssen bestrafen, die sind jetzt von den Wählern bestraft worden. Denn das sind die Parteien, die vor kurzer Zeit in Niederösterreich massiv verloren haben. Das heißt, gerade bei den jungen Menschen ist ganz klar, diese Politikerinnen und Politiker tun nicht das, was wir tun müssen, damit die jungen Leute, auch wir, so jung sind wir ja noch, weiterhin ein gutes Leben haben können. Und dass die nächsten Generationen ein gutes Leben haben können. Da passiert schon was. Aber demokratische Prozesse, der Daniel hat es gesagt, sind sehr langsam. Jetzt ist meine Frage, wie können wir sie beschleunigen? Und beschleunigen kann man sie ja nur aus der Erkenntnis. Und für Erkenntnis braucht es Wissen. Und Wissen stellt ihr zur Verfügung. Was passiert denn eigentlich, wenn wir so weiter tun und es geht wirklich auf 4 bis 6 Grad?
Also dann gibt es die Zivilisation, so wie wir sie kennen, nicht mehr. Wir stehen jetzt bei 1,2 Grad, in Österreich eben 2 bis 3 Grad bereits. Wir haben im letzten Sommer den Zicksee beim Austrocknen zugeschaut. Ein paar Wochen später hat es dann in Vorarlberg das zweite Jahrhunderthochwasser innerhalb von 10 Jahren gegeben. Also wenn es das zweite Jahrhunderthochwasser innerhalb von 10 Jahren gibt, dann passt offensichtlich unsere Metrik, unser Verständnis von, was ist ein Jahrhunderthochwasser, nicht mehr. Wir sehen Stürme, wir sehen Ernteausfälle. Und wir stehen jetzt ganz am Anfang dieser Entwicklung. Also ich glaube, diese Welt bei 3 Grad globaler Durchschnittserhitzung, die können wir uns gar nicht vorstellen, was das alles an Systembrüchen im demokratischen System, aber auch in unserer Ernährungssicherheit, in unserer Infrastruktur hervorrufen wird.
Du hast gesagt, dann gibt es die Zivilisation, wie wir sie heute kennen, nicht mehr. Also diesen Satz, glaube ich, muss man mal in sich stehen lassen. Dann gibt es die Zivilisation, wie wir sie heute kennen, nicht mehr. Das ist ja, ich meine, das ist ein, also das schockiert, finde ich. Weil das heißt, wir können nicht mehr so leben, das heißt, unsere Kinder werden so nicht mehr leben. Das heißt, wir befinden uns in einer Welt, die nicht mehr die Möglichkeiten bietet, die wir heute kennen. Ist das dann ungefähr richtig gesagt?
Ich möchte jetzt die Wissenschaftlerkarte ziehen und auf diese Frage nicht antworten, weil das sind nicht die Szenarien, mit denen wir uns beschäftigen. Also ich weiß es nicht.
Dann ziehe ich jetzt die Populistenkarte. Der Ulrich hat vorher von den niederösterreichischen Landtagswahlen gesprochen und hat da eine Partei ausgelassen, die ganz massiv gewonnen hat, die diesen apokalyptischen Vorstellungen, die ich auch so sehe, wie sie geschrieben werde, mit der Antwort, ist ja alles nicht so schlimm, man darf die Autofahrer nicht bestrafen, man darf den Leuten nichts vorschreiben, quasi ausgehebelt hat. Da gibt es einen schönen Satz, ist doch alles nur heiße Luft. Das ist auch ein etwas provokanter Titel eines Vortrags von dir. Ist das alles nur heiße Luft? Also warum laufen, wieder meine Frage zurück, warum laufen wir nicht schreiend herum und sagen, es muss sofort was passieren? Und warum ist die Gemütlichkeit, die Komfort, Süchtigkeit vieler Menschen in diesem Land so, dass dann trotzdem noch Leute wählen, die sagen, wird schon nicht so schlimm werden.
Man sieht hier einen sehr großen Disconnect zwischen dem, was die Leute sagen, was ihnen wichtig ist, also in der Wahlanalyse nach der Niederösterreich-Wahl und auch nach allen anderen Wahlen, sieht man, Klima und Umwelt ist ein riesengroßes Thema. Das beschäftigt die Leute, es ist ihnen bewusst, irgendwas hat's da. Es kleben sich Leute dafür auf die Straße. Das Thema ist da in der öffentlichen Diskussion. Und jetzt hat man 2 Möglichkeiten. Es gibt einige politische EntscheidungsträgerInnen, die sagen, okay, wir müssen was tun. Wir müssen zum Beispiel über ein Tempolimit oder eine Reduktion des Tempolimits. Es gibt ja ein Tempolimit, es ist 130. Es geht nur darum, ob man es vielleicht ein bisschen runtersetzt. Man muss darüber sprechen. Es gibt einige Parteien, die das sagen oder die ähnliche Maßnahmen propagieren. Und dann gibt es andere Parteien, die damit derzeit sehr gut fahren, dass sie sagen, wir machen einfach weiter, es ist alles nur heiße Luft, das ist nur Gewäsch von irgendwelchen Wissenschaftlern, die haben keine Ahnung, die wollen eure Freiheit einschränken. Und die gesamte wissenschaftliche Evidenz sagt, dass es nicht so ist. Aber es reicht halt auch nicht, dass ich jetzt sage, das ist die wissenschaftliche Evidenz, ihr habt nicht recht. Man muss schon auf die Leute zugehen und es ihnen erklären. Das probiere ich, indem ich heute hier bei euch sitze. Das macht ihr, indem ihr diesen Podcast macht. Und die Leute darauf hinweisen, dass diese einfachen Rezepte, die angeboten werden, halt nicht funktionieren werden. Dass wir ohne eine Gesellschaftsumstrukturierung in die Klimakatastrophe laufen werden. Und ganz wichtig ist, das habe ich vorhin schon probiert, die Message dann gleich dahinter mitzugeben, es wird nicht schlimm. Wir haben, wenn wir das richtig machen, ganz viele Möglichkeiten, unsere Gesellschaft, unsere Welt zu verbessern. Hin zu lebenswerteren Städten, hin zu gesünderem Leben.
Müssen diese Veränderungen verordnet werden? Oder sind wir reif genug, uns von unten heraus dazu zu entwickeln, weniger Fleisch zu essen, unseren Energieprovider zu wechseln, das Fahrrad statt dem Auto zu benutzen?
Nein, wir sind leider nicht reif genug. Ich merke das ja auch bei mir selber. Man macht viele gute Vorsätze und dann ist es halt oft bequemer, doch mit dem Auto zu fahren, als sich aufs Fahrrad zu setzen, wenn das Wetter nicht so gut ist. Um nur ein Beispiel zu bringen. Also es braucht beides. Es braucht unser eigenes Bewusstsein dafür. Aber es braucht auch ganz klar strukturelle Maßnahmen. Das kann sein Verordnungen, das kann mehr Infrastruktur für öffentlichen Verkehr, für Fahrrad, für zu Fuß gehen sein. Das kann aber natürlich auch, können andere Maßnahmen sein, so wie zum Beispiel bei der Ernährung. Wir haben ja ein massives, also meiner Meinung nach ethisches Problem in unserer Tierhaltung. Also so wie Schweine oder Tiere allgemein gehalten werden, das ist ja eigentlich nicht okay. Und hier könnte man sehr gut Synergien schaffen zwischen mehr Tierschutz. Das ist, glaube ich, etwas, das jeder unterstützen würde. Was aber automatisch auch dazu führen wird, dass das Fleisch ein bisschen teurer wird. Weil mehr Tierschutz kostet natürlich etwas. Aber hier ist etwas, wo man sehr wohl unsere gesellschaftlichen Prinzipien, wir wollen nicht brutal und grausam zu Tieren sein, mit Klimaschutz zusammenbringen muss. Und das passiert nur über eine strukturelle Veränderung, über Regulative, über Gesetze, über Verordnungen.
Über Kosten?
Natürlich auch über Kosten, ja. Aber man kann einerseits einen CO2-Preis direkt setzen. Das ist jetzt auch passiert. Das war ein wichtiger Schritt, allein um dieses Signal zu setzen. Aber es muss ja nicht unbedingt die Kosten direkt für Klima sein. Es können ja Kosten sein, eben wie beim Tierschutz, die dann eine Nebenwirksamkeit, eine Zusatzwirksamkeit für den Klimaschutz haben.
Der Reasonable Scientist sagt kann, kann, kann. Der Angry Citizen sagt muss, muss, muss. Wie kommen wir da zusammen?
Ich glaube hauptsächlich auf einer emotionalen Ebene. Dass man aus diesem, jetzt muss ich schon wieder was machen, dass man den Leuten zeigt, es ist nicht so schlimm. Und dass man sie einfach mitnimmt durch Vorbildwirkung. Und deswegen darf man jetzt auch uns alle persönlich nicht aus der Verantwortung nehmen. Wir müssen schon zeigen, dass das, was wir hier im Podcast erzählen, dass wir das auch selber, so gut es eben innerhalb der Struktur möglich ist, auch umsetzen.
Ulrich, leading by example oder being led by government?
Ich glaube, es braucht beides. Wir können ja unsere Politik nur dahin bewegen, dass sie systemische Veränderungen macht, die ich für notwendig halte, wenn wir selbst sagen, so wollen wir leben. Und dann müssen wir schon den Schritt machen und sagen, ich möchte gerne, dass mehr öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen, damit ich das Auto nicht benutzen muss. Das ist ja vor allem im ländlichen Raum ein Thema. Da gibt es ja gar keine Alternativen. Oder ich möchte gerne, dass Tierschutz hoch ist, damit Fleisch auch teurer ist. Es ist nicht nur der Tierschutz, es ist übrigens auch ungesund, so viel davon zu essen und es ist fürs Klima schlecht. Aber das müssen wir schon systemisch auch ändern. Das muss auch teurer werden. Autofahren muss teurer werden über CO2. Also alle diese Dinge, die müssen systemisch passieren. Aber systemisch passieren sie ja nur, wenn wir es individuell einfordern als Bürgerinnen und Bürger. Und man kann, glaube ich, nur was legitim einfordern, was man auch im eigenen Leben zumindest gut beherzigt. Wir werden alle nicht perfekt sein und wir müssen auch nicht perfekt sein. Es muss, glaube ich, keiner ein schlechtes Gewissen haben, wenn er auch mal in Urlaub fliegt. Aber es muss halt in einem Rahmen sein, der verträglich ist für den Erhalt des Klimas, sodass wir weiterhin gut leben können. Aber erzähl mal, du hast vorher gesagt, wir haben alle Hebel eigentlich und alle Möglichkeiten, die wir brauchen, damit wir das in den nächsten 8 Jahren bewältigen. Was sind denn die wesentlichen Stellhebel, an denen wir da ansetzen müssen, die wir eigentlich zur Verfügung haben?
Einerseits das Energiesystem. Ganz klar, wir müssen raus aus fossilen Energieträgern. Das hat jetzt auch die österreichische Bundesregierung über das Erneuerbaren-Ausbaugesetz auf Schiene gebracht. Ich glaube, das ist ambitioniert, aber plausibel, dass das funktionieren wird. Auch in Europa ist ganz klar, dass es in diese Richtung geht. Die USA haben gerade den Inflation Reduction Act auf Schiene gebracht. Auch dort sieht man das, auch in China, auch in Indien sieht man hin zur erneuerbaren Energie. Es ist ja mittlerweile billiger, ein Windrad zu bauen oder ein PV-Modul als ein neues Kohlekraftwerk. Es geht dann eher um bürokratische Hindernisse, die dem im Weg stehen, oder Leute, die sagen, ja, aus Landschaftsschutzgründen möchte ich dort kein Windrad. Aber rein ökonomisch ist die Energiewende auf Schiene. Die größere Frage ist meiner Meinung nach das Platzproblem. Wenn wir in die Städte schauen, wenn wir jetzt rausgehen aus der Arena, dann sehen wir, dass wir unglaublich viel Platz für den Autoverkehr reserviert haben. Und das war immer so, und es gibt Leute, die sehen das Autofahren sehr emotional. Und wir können aber nicht in Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt investieren, wenn wir nicht den Platz neu verteilen. Klimaschutzmaßnahmen wie zum Beispiel mehr Öffi-Verkehr, dass da einfach Platz ist, dass die Öffis schneller fahren können, Radwege, mehr Platz zum zu Fuß gehen. Und der große Konflikt, den wir hier haben und wo wir weit davon entfernt sind, den zu lösen, ist einfach die Platzfrage. Man hat das in Paris gesehen, dort hat es funktioniert, innerhalb von ein paar Monaten, wo die Bürgermeisterin gesagt hat, -50% der Parkplätze von jetzt auf gleich. Und die Leute haben sie wiedergewählt. Das war ihnen gut erklärt. Sie haben die Vorteile gesehen für die Gesundheit, dass dann mehr Raum ist. Es ist einfach schöner, wenn nicht überall Autos herumstehen. Also es hat sehr wohl funktioniert. In Österreich sind wir davon weit entfernt, weil wir in unseren Verhaltensmustern einfach sehr feststecken. Und weil wir Politiker haben in den drei großen Parteien, die sagen, das wird schon alles nicht so schlimm, ihr braucht eh nichts ändern. Wir kriegen das alles irgendwie mit reiner Technologie hin.
Du sagst es jetzt sehr höflich, ich sage einfach feig.
Lass es uns andersherum formulieren und sagen, es fehlt der Mut. Das klingt ein bisschen netter als feig.
Ulrich, meine Frage an dich ist, ich glaube, wir unterschreiben ja alles, was der Daniel da gesagt hat, voll inhaltlich. Einerseits müssen wir den Komfort in unserem Verhalten ändern, vielleicht am Anfang zurückschrauben. Andererseits brauchen wir Politik, die sagt, das muss sich ändern. Glaubst du, dass diese Veränderungen eher top to bottom, also von der Politik verordnet, funktionieren werden, oder dass es von unten nach oben, also Grassroot-Bewegung-mäßig, zu diesen Veränderungen kommen wird?
Die Politik hätte die letzten Jahrzehnte Zeit gehabt, das zu ändern. Und zumindest in den letzten 2 Jahrzehnten, glaube ich, hat jede und jeder, die irgendwie ein bisschen sich mit Wissenschaft, Gesellschaft, Veränderung, Politik beschäftigt, hoffentlich kapiert, dass da was richtig, richtig Großes im Gang ist und was richtig Schlimmes. Also diejenigen, die heute in der Politik sind und nichts tun, die sind zukunftsvergessen. Und die werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Wir müssen allerdings feststellen, dass sie in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den letzten 2, dieser Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Also kann es überhaupt gar keinen anderen Weg geben, als dass es von unten kommt. Und daher kommt es ja auch. Wir haben vor wenigen Jahren diese starke, starke Bewegung von Fridays for Future erlebt, die immer noch sehr aktiv ist. Wir erleben jetzt eine Welle eines andersartigen Protests der Klimakleber. Das schreckt viele Menschen ab. Ich finde das exzellent gut, weil es einfach aufruft und sagt, da ist was. Wenn sich Menschen auf der Straße festkleben und sagen, Achtung, bitte, Politiker, verspielt nicht meine Zukunft, dann finde ich das enorm mutig und richtig. Und ich bin da ganz mit dem Bundespräsidenten Van der Bellen, der sagt, habt euch nicht so,
steckt diesen Blödsinn weg, die müssen wir bestrafen, sondern schaut mal hin, was ist da eigentlich, warum tun die das? Und das finde ich gut, das kann nur aus der Gesellschaft gehen. Und aus der Gesellschaft kann es aber nur kommen, wenn die Menschen gebildet sind, wenn sie wirklich verstehen, was da ist. Und deswegen schätze ich so sehr, deswegen haben wir immer wieder Wissenschaftler in diesem Talk. Ich schätze es so sehr, von Leuten wie von Daniel zu hören, was da eigentlich los ist, weil das ist doch unfassbar, was da passiert. Ich meine, wir zerstören die Grundlagen unseres Lebens und tun so, wie wenn das nichts ist. Also das geht doch nicht. Daniel, bitte.
Und wenn ich da gleich einhaken darf, das, was die letzte Generation fordert, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das sind ja die Maßnahmen, die unsere Bundesregierung für sich selber beschlossen hat. Das wird immer so dargestellt, Klimaschutz muss erst einmal demokratisch legitimiert werden. Aber das Pariser Klimaabkommen ist von unseren VertreterInnen unterzeichnet worden. Die österreichische Bundesregierung hat sich das Ziel Klimaneutralität 2040 in die Koalitionsvereinbarung geschrieben. Und es gibt auch einen Entschließungsantrag des Parlaments, also des Nationalrats, wo das entschieden wurde. Die Stadt Wien hat sich Klimaneutralität 2040 mit dem Klimafahrplan gegeben. Also das ist ja bereits alles demokratisch legitimiert. Das sind unsere politischen EntscheidungsträgerInnen, die das beschlossen haben, aber sie tun nicht genug. Und das WIFO hat es vor ein paar Wochen wieder gezeigt, die Emissionsprognosen für Österreich, 2024 werden die Emissionen nach oben gehen. Wir sind nicht auf einem Kurs, wo es jetzt geht schnell genug runter oder müsste man noch ein bisschen schneller runtergehen, sondern es ist so, dass wenn man sich derzeit anschaut, was sagen die Prognosen, steigen unsere Emissionen weiter. Wir sind absolut in die falsche Richtung unterwegs und darauf weist die letzte Generation und viele andere aktivistische Gruppen hin mit den Maßnahmen oder mit den Aktionen, die ihnen zur Verfügung stehen.
Ich setze mir jetzt wieder den Politiker und Politikerinnen Verstehhut auf und sage, Moment, gerade Wien, Klimamusterstadt, Österreich, Klimamusterland, stimmt das etwa gar nicht?
Lass mich mich auf meine Szenarien zurückziehen und eine wissenschaftliche Antwort darauf geben. Wenn man alle Maßnahmen, die versprochen wurden, wie zum Beispiel Wien wird Klimamusterstadt und Österreich klimaneutral bis 2040, wenn man das in unsere Klima- und Energiesystemmodelle hineinsteckt, dann werden wir tatsächlich die globale Durchschnittstemperatur unter 2 Grad halten. Also dann werden wir das Pariser Klimaziel erreichen, wenn wir alle Maßnahmen, die versprochen wurden, umsetzen. Wenn man aber jetzt nur die Maßnahmen in die Modelle hineinsteckt, die tatsächlich schon beschlossen wurden, dann landen wir bei plus 3 Grad. Also plus 2 Grad versus plus 3 Grad. Also das ist eine Riesenlücke in dem, was die politischen EntscheidungsträgerInnen uns versprochen haben, die Ziele, die sie sich selbst gesetzt haben, und dem, was tatsächlich auf Schiene ist.
Jetzt hat es aber auch schon geheißen, wir würden auf 4 Grad zusteuern, jetzt sind wir eh nur bei 3 Grad. Eh super, oder?
Das ist richtig und das ist eine Message, die man auch herausziehen kann. Wenn man zurückgeht, 8 Jahre vor dem Pariser Klimaschutzabkommen, dann haben die Modelle gesagt, bei einem Business-as-usual-Pfad unserer Emissionen landen wir bei plus 4, plus 5 Grad und jetzt sind es nur noch plus 3 Grad. Also ja, da sieht man, es hat sich in den letzten Jahren was getan, auch weil die Erneuerbaren viel billiger geworden sind. Das macht natürlich einen wahnsinnigen Push in den Strommarkt und hilft uns, also macht es viel billiger zu dekarbonisieren. Von 4 bis 5 Grad auf 3 Grad ist nicht nix. Gleichzeitig wird aber unser Verständnis für die Auswirkungen immer besser und wir sehen, die Klimakatastrophe kommt nicht erst bei 6 oder 7 Grad, wie man das vor 10, 20 Jahren gedacht hat, sondern die Klimakatastrophe, diese katastrophalen Auswirkungen, auch die merken wir, werden schon bei wesentlich geringeren Temperaturänderungen schlagend werden. So wie wir eben jetzt schon bei 1,2 Grad austrocknende Seen in Österreich sehen, schon wieder Überschwemmungen. Also auf der einen Seite schaffen wir es eh, die Erhitzung zu reduzieren. Gleichzeitig merken wir, auch bei den geringeren Temperaturerhitzungen werden die Auswirkungen viel bedrohlicher, als wir das vor 5 oder 10 Jahren gedacht haben.
Ulrich, Apokalypse Light ist immer noch Apokalypse.
Ja.
Wie geht's dir, wenn du hörst, was Wissenschaftler, Wissenschaftlerin wie der Daniel sagen und dann siehst, was alles verkündet wird politisch, aber dann doch nicht passiert? Wie geht's dir emotional als Vater, nicht als CEO?
Du, bei mir steigt da immer die Wut auf. Da steigt die Wut auf, weil wenn man wieder besseres Wissen handelt, und das tun unsere heutigen Politikerinnen und Politiker, dann ist das einfach verantwortungslos. Und ich mag nicht glauben, dass wir in so einem Land wie Österreich und auch in der Europäischen Union verantwortungslos handeln. Ich mag das nicht glauben, ich mag es auch nicht akzeptieren. Es ist aber so. Es gibt tatsächlich in der Bundesregierung eine Partei, die verhindert das Klimaschutzgesetz. Es gibt eine Wirtschaftskammer in Österreich, die verhindert alles, was Klima- und Umweltschutz nach vorne bringt. Das ist eine Verhinderungsorganisation gewesen, die die Wirtschaft vertreten soll. Die vertritt die Wirtschaft aus meiner Sicht nicht. Wir haben in den Bundesländern eigentlich unisono in Österreich Politikerinnen und Politiker, die genau das verhindern, was der Daniel sagt, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben bis hinunter in die Gemeinden ein Sentiment, naja, ist eh nicht so schlimm und eine Photovoltaikanlage ist ja so schier, die stelle ich mir sicher nicht vor das Dorf und der Windradl will ich überhaupt nicht. Naja, wenn Politikerinnen und Politiker so denken, dann werden wir der größten Aufgabe, die eigentlich Politik zu bewältigen hat, nicht gerecht werden. Und deswegen setze ich so sehr auf die jungen Leute, die jetzt gezeigt haben, in der letzten Wahl, und sie werden es in der nächsten Wahl wieder zeigen, sie wählen diese Politikerinnen und Politiker nicht mehr. Und das ist gut. Wir müssen uns andere Menschen wählen, die die Maßnahmen entscheiden und die Maßnahmen treffen, weil sonst kommen wir aus dieser Situation nicht heraus.
Wie geht's dir emotional als Staatsbürger, nicht als Wissenschaftler, wenn du siehst mit deinem Wissen, was alles nicht passiert?
Emotionale Achterbahnfahrt. Man sieht auf der einen Seite, dass sich etwas tut, dass Maßnahmen gesetzt werden, ganz lokale Verbesserungen. Ich wohne in Favoriten, da wird gerade das Superkretzel gemacht, das zu Verkehrsberuhigung beitragen soll. Also ein Schritt hin, ein Labor für diese Klimamusterstadt. Super Konzept, super Idee. Und dann sehe ich aber gleichzeitig, dass so, wie es umgesetzt ist, das nicht funktioniert. Und das weiß jeder. Also das ist so mein Hobbyprojekt quasi. Ich habe mit der MA18 Kontakt gehabt, MA28 mit Bezirksvorsteher. Jeder sieht, es funktioniert so, wie es derzeit ist, nicht. Und ja, dann nächstes Jahr wird es schon irgendwie verbessert werden. Und das ist diese Achterbahnfahrt, die, glaube ich, viele Leute, so wie du es auch gerade beschrieben hast, sehen. Auf der einen Seite sieht man, es geht was weiter, das ist super. Und auf der anderen Seite weiß man halt, es ist bei Weitem nicht genug. Und dann gibt es halt gute Tage und Tage, wo man sehr frustriert ist.
Wie gehst du mit dieser Wut um? Wie funktioniert das, dass du jetzt nicht schreiend davonläufst und sagst, irgendwie, ich habe einen Kleber und ich klebe euch alle eine?
Vielleicht mache ich das in ein paar Monaten. Also vielleicht bin ich dann an dem Punkt, dass ich sage, es nützt alles nichts mehr und es geht nur, indem ich mich auch auf die Straße klebe. Ich bin noch nicht an diesem Punkt. Ich bin der Meinung, dass mein Beitrag zu dieser Diskussion eben der ruhige, gefasste Wissenschaftler ist, der glaubwürdig versucht, die wissenschaftliche Evidenz zu kommunizieren.
Ja, aber möchtest du manchmal einfach schreien und sagen, schaut's doch hin?
Ja, natürlich. Aber das tue ich ja auch, indem ich mich nicht nur jetzt als Wissenschaftler betätige, sondern auch versuche, zum Beispiel bei mir im Viertel für mehr Fahrradwege oder für Verkehrsberuhigung mich einzusetzen. Also, dass ich einerseits meine wissenschaftliche Tätigkeit verfolge, aber auch versuche, in meiner Gegend transformativ tätig zu sein, mit so ganz banalen Sachen wie eben mehr Fahrradwege, mehr sichere Infrastruktur, Verkehrsberuhigung, damit ich dann mein Kind sicherer in den Kindergarten bringen kann.
Ich bewundere trotzdem die Reflektiertheit und die Rationalität, das Rationale, mit dem du über Wut sprechen kannst. Also mir geht das Gimpfte auf, um es wienerisch zu sagen.
Wenn wir drei hier sitzen und uns gegenseitig anschreien, dann ist ja auch nichts geholfen. Also einer muss ja der Erwachsene hier im Raum sein.
Sehr schön. Und das ist jetzt auch meine letzte Frage gleich an dich. Was empfiehlst du jedem und jeder, die jetzt zuhören oder zusehen, selbst zu tun, um nicht nur frustriert wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen? Wir haben immer diesen Tipp am Freitag, nennen wir es, was jeder und jede tun kann, was vielleicht individuell einen ganz kleinen Impact hat, aber in Summe doch ein Mosaik an Maßnahmen ergibt. Deinen Tipp am Freitag, bitte, Daniel.
Der Ökostrom AG Tipp am Freitag.
Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass alle Leute, die diesen Podcast hören, denen das Thema wichtig ist, zeigen, dass es ihnen wichtig ist. Und mein Tipp am Freitag ist, dass man sich eine Person in seinem Umfeld heraussucht, versucht, die zu identifizieren, die weniger Bewusstsein gegenüber dem Thema hat als man selbst und sich überlegt, wie kann ich diese Person erreichen. Das kann Fachwissen sein, aber viele Leute sind nicht empfänglich für Fachwissen. Das heißt, da braucht man einen emotionalen Zugang, da braucht man gemeinsame Werte, gemeinsame Hobbys, gemeinsame Interessen. Das kann im Familienverbund sein, das kann in der Arbeit sein, Freundeskreis. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur uns selber besser verhalten, sondern auch mit anderen Leuten darüber sprechen, dass uns das Thema wichtig ist, dass es derzeit nicht reicht, was wir tun, und dass wir nicht nur darüber sprechen im Sinn von, wir missionieren jetzt die Welt, sondern dass wir uns überlegen, wie kann ich eigentlich andere Personen davon überzeugen oder ihnen, vielleicht ist überzeugen sogar zu stark, ihnen verständlich machen, dass mich persönlich dieses Thema berührt. Und deswegen ist meine Empfehlung oder meine Bitte eigentlich, dass man sich überlegt, für eine bestimmte Person, wie kann ich diese Person erreichen? Dann macht man das und dann überlegt man sich für die nächste Person.
Daniel, vielen Dank. Ulrich, die letzte Frage immer an dich. Daniel sagt, jeder soll ein Influencer, eine Influencerin sein und irgendwie Step by Step einen nach dem anderen, eine nach der anderen zu erreichen versuchen. Wir versuchen hier auch Menschen zu erreichen. Was hat der Daniel bei dir heute erreicht? Was nimmst du aus diesem Gespräch mit?
Solche Gespräche, und ich führe sie ja oft, die treiben bei mir immer die Wut bis da oben hin, weil ich nicht verstehe, warum Verantwortungsträger so wenig tun, wenn sie doch wüssten, was getan werden muss. Und ich meine, das ist ja evident. Also da schreibt ja offensichtlich der Weltklimarat eine leicht lesbare Zusammenfassung für Politikerinnen und Politiker, wie der Zustand unserer Klimasituation und damit der Zustand unseres sozialen Lebens beschaffen ist. Da muss man schon, und ich verlange von diesen Politikerinnen und Politikern, dass sie diese Zusammenfassung lesen und dass sie ihre Konsequenzen daraus ziehen und handeln. Und das kann nicht das Handeln sein, das wir heute in der Politik sehen. Dieses Handeln, das wir heute in der Politik sehen, das ist nicht ausreichend, das ist nicht geeignet, um unser Leben zivilisatorisch so zu erhalten, wie wir es heute kennen und wie es wünschenswert ist, weil die Zivilisation hätte sich nicht dahin entwickelt, hätten wir nicht 10.000 Jahre stabiles Klima gehabt, und wir verlassen das gerade. Und deswegen schätze ich so sehr, mit Leuten zu reden wie mit dem Daniel, weil einfach dort die Faktenlage aufgezeichnet wird, und der Daniel hat natürlich noch dazu das Talent und auch den Anspruch, das gut zu vermitteln, weil die 10.000 Seiten zugegebenermaßen, die lese ich auch nicht, die lesen wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen. Und auch die Zusammenfassung, die muss jeder lesen, aber auch die ist wahrscheinlich lang, und es ist gut, das dann trotzdem noch auf die 5 Sätze runterzubrechen, die man dann auch in einem kurzen Zeitungsartikel finden kann, sodass das ausstrahlt. Und was ich einen guten Ansatz finde, ist zusätzlich zu sagen, hey, jeder von uns hat die Aufgabe. Jeder von uns muss mit einer Freundin, einem Freund oder vielleicht auch mit Menschen, die wir nicht so schätzen oder mögen, reden und sagen, hey, da müssen wir was tun, weil sonst geht ja nichts vorwärts.
Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr hier wart, und Menschen, die ich sehr, sehr gerne mag, nämlich euch, die ihr uns zuseht oder zuhört, entweder bestärken oder vielleicht, das hoffe ich aber nicht, erst überzeugen versucht haben, und vielleicht haben wir auch ein bisschen was erreicht. Das war Freitag in der Arena. Unser heutiger Gast war Daniel Hubmann. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder, und sage danke, ciao und baba.